Der Moses, die da waren gestern, die wissen das ja, der war ja das jüdische Findelkind, von dem ich gestern erzählt hatte, geboren vor 4000 Jahren, das sind schon ein paar Jährchen, vom ägyptischen König mit dem Tod bedroht, von der Tochter des Königs adoptiert und kriegt dann am Hof des Pharao eine super Erziehung. Kriegt mit, wie ein Staatswesen regiert wird, da kriegt Lust, da ein bisschen mitzumischen und kriegt sagenhafte Perspektiven für sein Leben. Die Karriere als ein hohes Tier an der Staatsmacht ganz oben dran, die ist natürlich schon so gut wie gesichert. Ganz bestimmt wird er auch einen Ministerposten bekommen. Vorausgesetzt, Mose macht keine Zicken, er spielt mit. Die Spielregeln der Herrschenden der damaligen Zeit. Denn von Geburt an ist Mose Israelit, also Mitglied des Volkes der Ägypter, der Israeliten, und er gehört zu den Ägyptern, die ja dieses Volk versklaven. Aber während das Volk hungert, während das Volk in diesen Konzentrationslagern des Ramses arbeiten muss, da ist der junge Prinz zu Hause im Palast des Pharao und macht sich einen Fetten. Zwischen ihm und dem Volk, diesen armen Schweinen, die in der Ziegelei arbeiten müssen, die sich zu Tode schuften, die nichts zu fressen haben, und dem Mose liegen Welten dazwischen. Er lebt auf der Seite der Herrschenden, und er wäre ja blöd, wenn er sich auf die Seite der Unterdrückten setzen würde und stellen würde, denn dann müsste er nur Nachteile einstecken. Zwangsarbeit wäre angesagt, menschenunwürdiges Leben, niedriger Lebensstandard. Mose sagt sich lieber reich und frei als arm und versklavt. Und außerdem, wem würde denn schon etwas nützen, wenn er seinen guten Posten aufgeben würde, wenn er sich auf die Seite des Volkes stellen würde? Im Gegenteil, er könnte ja für sein Volk ein Wort einlegen, seine Position ausnutzen. Vielleicht könnte er das Schicksal noch mildern. Der Egoist, der sich für ein bequemes Leben entscheidet, der gibt niemals zu, dass er aus Egoismus handelt. Sondern schiebt immer ganz ehrenwerte Gründe vor. Und die Gründe, warum einer, der seinen hohen Lebensstandard halten will, bei einer ungerechten Sache mitmacht, die lassen sich immer finden. Aber wer bei einer verlogenen Politik mitmacht, da muss ich eben selber belügen. Und das ist auch bei Mose. Ich kann denen ja besser helfen, wenn ich meinen Einfluss da oben ausnutze. Das sind übrigens auch die Sprüche gewesen, die wir von Leuten gehört haben, die bei der Stasi mitgemacht haben. Und so geht das Streben nach dem nächsten Posten fleißig weiter. Und auch Mose ist so ein Streber geworden. Aber seine Tage, die sind dort gezählt. Denn auch für ihn kommt eines Tages, wie es für jeden einmal kommt, er muss sich entscheiden, er hat die Entscheidung zu treffen, und zwar die Entscheidungsfrage, worum geht es dir? Geht es dir um deine Karriere, dass du steil nach oben abpfeifst, oder geht es dir darum, in deinem Leben den Willen Gottes zu tun? Auf diesen Punkt hat es ja Jesus auch mal gebracht, während er predigt, als er gesagt hat, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er hat ganz deutlich gemacht, es geht beides nicht. Entweder oder. Mit Gott leben ist schön, aber es ist nicht einfach. Einfacher hast du es, wenn du in der breiten Masse mitschwimmst. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen, was deine Pläne sind, wie es weitergehen soll, wo es lang geht. Das sagen dir schon andere. Das sagen dir schon andere, wo es lang gehen muss. Was in und out ist, was dich für Klamotten anziehen sollst und welche Filme du dir reinziehen sollst, das sagt dir die Bravo. Und irgendwann, wenn du nur mit großem Strom mitschwimmst, dann kannst du dir auch ein Copyright auf die Stirn machen, weil du nur Nachäffer bist. Nicht das bist, was Gott sich eigentlich für dich gedacht hat. Weil er dir in dein Leben Gaben gegeben hat, die du entdecken sollst, die du nutzen sollst. Du wirst einfach dann nur irgendetwas nachmachen. Und wenn du aus der breiten Masse heraustrittst, aus dem großen Strom der Mitschwimmer, dann trittst du schon ins Fettnäpfchen. Wenn du dich auf die Seite von Jesus stellst, wirst du ganz schnell zum Außenseiter. Dann kriegst du Schwierigkeiten. Du kannst ohne Jesus es sehr weit im Leben bringen. Du kannst ohne Jesus gut Karriere machen. Aber du kannst ohne Jesus es nicht bis zum ewigen Leben bringen. Die Ewigkeit, das Ziel, was Gott jedem Menschen gesetzt hat, wo er einmal ankommen will, soll, wo er will, dass wir wirklich mit ihm Gemeinschaft haben, dieses Ziel, das wirst du ohne Jesus einfach nicht erreichen. Und das ewige Leben, das ist die Belohnung, die er dir gibt, wenn du an ihn glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus einmal, der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und das hast du also, wenn du an Jesus glaubst, jetzt und hier schon. Also nicht erst, wenn du dann irgendwann mal deine Segel streichst und diesen Planeten verlässt nach deinem Leben hier, sondern jetzt kannst du dieses Leben schon haben. Freilich bedeutet ewiges Leben auch, dass du mit Christus ewig leben kannst über den Tod hinaus. Aber es bedeutet, jetzt bekommt dein Leben, wenn du Jesus nachfolgst, eine neue Qualität. Zum Beispiel bekommst du Frieden mit Gott. Der Mensch ist ja von Natur aus einer, der Krieg gegen Gott führt. Das fängt am Anfang der Bibel an, bei Adam und Eva, und zieht sich durch die ganzen Generationen bis heute hindurch, dass der Mensch ständig Krieg gegen Gott führt. Und es ist schon Krieg, wenn wir sagen, Gott ist mir egal. Und du kriegst nicht nur Frieden mit Gott, du kriegst auch Frieden mit dir selbst, wo du mit dir selber im Unreinen bist. Du hast dann ein gutes Gewissen, du kannst mit einem guten Gewissen leben. Ich möchte dich fragen, willst du wegen ein paar Jahrzehnten höherem Lebensstandard deinen Seelenfrieden für ein gutes Gewissen eintauschen? Willst du wegen ein paar hundert Eiern mehr, wo du vielleicht krumme Dinge machst, die Ewigkeit, auf die Ewigkeit von Gott verzichten? Die Ewigkeit, die steht auf alle Fälle einmal vor jedem von uns. Da können wir uns nicht dran vorbeimogeln. Jeder wird eines Tages vom Tor der Ewigkeit stehen. Entweder wir verbringen unsere Ewigkeit mit Gott, sagt die Bibel, und das ist der Himmel. Oder wir verbringen unsere Ewigkeit ohne Gott, und das sagt die Bibel, das ist die Hölle. Wo du die Ewigkeit verbringst, das erfährst du im jüngsten Gericht, dann wird das Urteil gefällt, und zwar aufgrund dessen, was du hier zusammengelebt hast. Du entscheidest dich also heute, was dann einmal in der Ewigkeit aus dir wird. Im Gericht ist es dann völlig uninteressant, wie viel Geld du gemacht hast, wie weit du es im Leben gebracht hast, was die Leute von dir gedacht haben oder was deine Personalakte über dich geschrieben hat. Es ist uninteressant, ob du Pfarrer gewesen bist oder ob du Kirchenvorsteher gewesen bist. Es ist uninteressant, ob du in der Jungschar, in der Jugendstunde oder im Altenkreis gesessen hast. Es geht einfach um die Frage, hast du auf der Seite von Jesus gestanden? Das heißt, ob ich mit Jesus durch dick und dünn in meinem Leben gegangen bin. Ob ich mich ihm gebeugt habe. Ob er der Maßstab für meine Moral, für mein Handeln, für mein ganzes Leben, für mein Verhältnis zum Geld, für meine Mitmenschen ist. Wer nicht auf Jesus steht, der steht falsch. Ich möchte dich davor bewahren, dass du auf der falschen Seite stehst, dass du dich für die falsche Seite in deinem Leben entscheidest. Deshalb bitte ich dich an diesem Abend wieder, wie ich dich die letzten Abende gebeten habe, gib dein Leben Jesus. Orientiere dich doch nicht an vergänglichen Dingen, die alle bloß verfallen. Wenn du dir das neueste und teuerste Auto leisten kannst, dann wird es irgendwann mal eine Rostlaube sein. Aber es kann dir doch nicht Sinn für dein Leben geben. Siehe auf die Belohnung, die Gott für dich bereithält, wenn du zu ihm hältst. So hat das Mose auch gemacht. Wir lesen im Hebräer, auch Mose vertraute Gott, sonst hätte er sich, als er erwachsen war, nicht geweigert, noch länger als Sohn der Pfarrer ohne Tochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit dem Volk Gottes Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als weiter das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Wie Christus auf die Herrlichkeit bei Gott verzichtete und die Schmach des Kreuzes auf sich nahm, so verzichtete auch Mose auf das Gold und die Schätze Ägyptens, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Es lohnt sich also, sagt die Bibel, an Gott zu glauben. Mose entscheidet sich, als er gewachsen geworden war, für das Volk Gottes. Als er anfing, die Dinge des Lebens zu durchschauen, hat er sich für das Volk Gottes entschieden. Bestimmte Entscheidungen, die kann man erst mit einem bestimmten Alter antreffen. Also bis zu einem gewissen Alter ist es ja so, dass man als Kind das alles nachplappert, was einem die Eltern so erzählen. Und so ab 14, 15 geht das dann los, dass man anfängt zu merken, dass was in der Welt so läuft, das läuft doch nicht alles so rund. Und man entscheidet sich selber, welche Bücher man liest, welche Wege man geht. Man prüft kritisch, ob das stimmt, was man einen über Jahre hin eingetrichtert hat. Den guten Mose, den hatten sie beigebracht, die Juden sind dumm, die Juden sind Untermenschen, es sind Ausländer, außerdem glauben die an Gott, das ist ja sowieso das Letzte, die Juden muss man hassen. Das war das, was er bisher nachgebetet hatte. Und dass er nie seine Nase aus dem Königspalast rausgestreckt hat, das wurde für ihn jetzt zu einer ganz neuen Erfahrung, als er den Königspalast verlassen hatte. Er ging in die Straßen, er ging in das Leben hinein. Er macht einen Spaziergang ins Freie, er verlässt seinen goldenen Käfig, er geht raus auf die Straße und sieht, was Fakt ist. Er kommt an einer großen Baustelle vorbei, wo die Israeliten die Pyramiden bauen müssen, und da sieht er das Elend seines Volkes. Und man setzte Fronvögte über sie, Entschuldigung, war falsches Kapitel. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. In diesem Augenblick wird er Mose zum Freiheitskämpfer. Mit diesem Sehen, mit diesem Hinschauen, beginnen alle Freiheits- und Befreiungskämpfe der Menschheit. Martin Luther King, der Baptistenpastor, der die große Bürgerrechtsbewegung in Amerika angeführt hat, ging damit los, dass er das Leid seiner schwarzen Brüder in den Südstaaten sah. David Wilkerson, der Kleinstadtpfarrer, sah das Elend der New Yorker Jugendlichen. Sie alle sahen und handelten. Auch wir sehen vieles, aber wir übersehen es. Wir nehmen es nicht wahr, wir sitzen oftmals auf unseren vier Buchstaben, in unseren vier Wänden und sehen fern. Und im Fernsehen, da sehen wir die Armut, da sehen wir den Hunger und die Ungerechtigkeit. Und ich vermute mal, der größte Teil der deutschen Bevölkerung, der klotzt, aber der sieht nicht. Ich habe letzte Woche, als ich mit meinem Sohn beim Arzt in Untersuchung war, in einer Zeitung gelesen, und da wurde von dem Bericht, von der Untersuchung berichtet, und da hatte man als Ergebnis herausgefunden bei dieser Untersuchung, in Deutschland ist es so, dass bei Unfällen und Gewaltübergriffen die Deutschen dabei stehen und sehen, aber nichts tun. Der größte Teil der Deutschen steht dabei und sieht, aber tut nichts, hilft nicht. Mose sieht, was gespielt wird, ihm gehen die Augen auf, das ist gut, was er macht, ist aber falsch. Er greift spontan Partei für sein Volk, als er sieht, wie ein Ägypter seinen Bruder niederschlägt, und da schaut er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose, ein Meuchelmörder. Am nächsten Tag treibt er sich wieder auf der Baustelle rum. Diesmal beobachtet er, wie zwei hebräische Männer sich miteinander streiten. Die zwei Israeliten, die kloppen sich, und der Mose geht dazwischen, und dann wird er gefragt, wer hat dich denn zum Aufseher und zum Richter über uns gestellt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter gestern umgebracht hast? Da packte Mose die Angst. Er erkennt, dass er erkannt wurde für den Totschlag von gestern, gibt es also Augenzeugen. Auch der Pharao kriegt von der Sache Wind und will den Mose an den Kragen. Dann bleibt ihm nichts anderes übrig als die Flucht. Ab in die Wüste. Der Totschlag an dem Ägypter hat sein Leben schlagartig verändert. Der verwöhnte Prinz, dem abends die Diener noch die Pantoffel rangeschoben haben, der ist am Morgen schon Flüchtling. Die Karriere, die ist ratzbatz im Eimer. Am Schluss, da sitzt ein Häufchen Unglück irgendwo in der Wüste und er säuft dann aus den gleichen Eimern das Wasser wie das Vieh. Die Geschichte, die fing ja mit ihm so gut an. Als Kind die wunderbare Errettung, als junger Mann der schöne Platz an der Sonne. Er kommt sogar an die Nähe des Hebels der Weltgeschichte und plötzlich landet er in der Wüste. Ich habe schon genügend junge Leute kennengelernt, die so verheißungsvoll angefangen haben, wo ich mir manchmal gedacht habe, das wird mal einer, wo du mal aufschauen kannst. Und das wird mal ein guter Mitarbeiter im Reich Gottes. Und diese Frau, die wird bestimmt mal eine ganz aktive in der Gemeinde. Und dann irgendwann, dann trifft man sie wieder und plötzlich, zack, da sacken sie ab, sind sie abgesackt und alles ist vorbei. Und gerade bei solchen Menschen, die so gut gestartet sind, da tut es besonders weh, wenn man sie wieder trifft und sieht, wie sie vergammeln. Der Mose, der vergammelt in der Wüste. Wie kann Gott das zulassen? Gott ist ein großer und heiliger Gott. Er will ernst genommen werden und er meint es ernst. Und wenn ein Auserwählter von ihm eigensinnig handelt, dann lässt er ihn auch seine eigenen und gewählten Wege gehen und es geht mit rasender Schnelligkeit bergab. Gott hatte Mose auserwählt, er hatte ihn zum Befreier für Israel auserwählt, aber nicht zum Totschläger. Selbstverständlich hatte Mose es gut gemeint. Seine Motive waren von der edelsten Sorte, er hatte sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt, gegen die Ungerechtigkeit protestiert, für die Freiheit gekämpft, allen Menschen in Not geholfen, er hatte die allerbesten Absichten. Bloß nützen die besten Absichten nichts, wenn von Gott kein Auftrag vorliegt. Als Mose sich in den Streit der beiden Landsleute eingemischt hat, da fragt ihn einer, wer hat dich eigentlich zum Richter über uns eingesetzt? Diese Frage, die hängt eigentlich das ganze Problem auf. Hier geht es um den Angelpunkt der ganzen Geschichte. In wessen Auftrag handelst denn du, wird er gefragt. Nach dieser Frage hin kann Mose einfach nur schweigen, weil er weiß, dass er im Auftrag Gottes nicht handelt. In Übereinstimmung mit seinem Willen kann er keinen Ägypter erschlagen. In seinem Namen hat er auch nicht die Leiche im Sand verbuddelt. Es wäre gelogen, wenn Mose gesagt hätte, ich handle im Auftrag Gottes. Wäre Mose sehr ehrlich gewesen, hätte er sagen müssen, ich hatte keinen Auftrag, hinter mir steht niemand. Es war meine Idee, den Freiheitskampf mit einem Mord zu beginnen. Ich bin eigenmächtig, ich bin unbeherrscht gewesen, ich bin ein Sünder. Aber das will er nicht sagen. Und den Satz, ich bin ein Totschläger von Gottes Gnaden, den kann er nicht sagen. Wer Menschen totschlägt, der hat Gott nicht hinter sich. Es ist peinlich, wenn sich das, was als Heldentat gedacht war, plötzlich als die größte Dummheit seines Lebens herausstellt. Wenn ein Kind Gottes sich nicht auf das berufen kann, dass es sagt, Gott steht hinter mir. Ich möchte dich mal fragen und dich bitten, dass du vielleicht auch nach dem Abend heute mal darüber nachdenkst und das überlegst. Kannst du bei dem, was du in deinem Leben lebst und tust und denkst, kannst du das sagen, ja, da steht Gott dahinter. Und ich möchte dich mal fragen, und mich interessiert das brennend, wie ist denn das, wenn du deine Zeit totschlägst, mit sinnloser Gammelei, wie begründest du das biblisch? Oder wenn du dein Gehirn volllaufen lässt mit Filmen, die voller Sauerei sind und Gewalt verherrlichen? Oder wenn du Dinge tust und schreibst und unterschreibst, wo du genau weißt, dass es gegen Gottes Willen ist? Oder dein Körper mit Alkohol und Drogen vollpumpst? Oder wenn du mit deiner Lebensweise deine Mitmenschen ankotzt? Ist das ein Zeichen davon, dass du gegen den Willen Gottes lebst? Wenn dich jemand nach deiner Handlungsweise fragt, wenn dich jemand beobachtet in deiner Schulklasse, in deinem Betrieb und fragt, warum tust du das und das, kannst du dann sagen, ich tue das, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich zu Jesus gehöre? Wenn du dich auf Gott berufen kannst, kann die Welt natürlich den Kopf schütteln. Das ist schon klar. Und dich vielleicht auch verrückt erklären, aber da bist du auf alle Fälle richtig. Wenn du dich nicht auf Gott berufen kannst, dann tust du mir leid. Mose hatte keinen Auftrag von Gott, eine Theologie der Revolution auszuprobieren. Er hatte keinen Auftrag zur Gewaltanwendung. Mose hatte keinen Auftrag, Terrorist zu spielen. Er hatte keinen Auftrag, einen Menschen umzubringen. Sondern hat eigenmächtig gehandelt und das war sein Fehler. Und mit so einem fehlerhaften Werkzeug kann Gott nicht umgehen. Das kann er nicht gebrauchen. Für Gottes Pläne ist Mose unbrauchbar geworden. Es fing so gut an. Und deshalb legt Gott den Mose erstmal beiseite. Der Mose, der konnte nicht warten, der musste sofort handeln. Er dachte, er müsste die Sache selber in die Hand nehmen, es wäre keine Zeit, Gott sozusagen ein bisschen nachhelfen. Aber das hat Gott nicht nötig. Und in den Zeitpunkt, wann etwas dran ist, da lässt sich Gott auch nicht reinreden. Das lässt er sich von Menschen auch nicht vorschreiben. Mose war der Ansicht, die Zeit zum Handeln, die ist reif. Es muss etwas geschehen und das sofort. Lange genug hat das Volk gelitten. Mit der Befreiung kann ich keine Stunde länger warten, das kann ich nicht mehr mit ansehen. Es ist höchste Zeit zuzuschlagen. So dachte der Mose. Aber Gott denkt in Fragen der Zeit anders als wir. Zum Beispiel denken wir heute, wenn ein alter Mensch mit Schmerzen gequält auf seinem Krankenlager liegt, warum warten, bis Gott ihn sterben lässt? Er hat lange genug gelitten, gebt ihm die Spritze. Das Motiv ist edel. Der Leidende soll von seinem Leiden befreit werden. Das Töten geschieht mit bester Absicht, aber ohne Gottes Auftrag. Ohne Rücksicht auf seinen Zeitplan. Denn wie gesagt, wenn Gott denkt in den Fragen der Zeit anders als wir, da ist eine Zeitmaschine nicht nötig. Wo wir denken, jetzt muss Gott eingreifen, jetzt muss er endlich helfen, wo wir ungeduldig auf die sofortige Entscheidung pochen, da hat Gott noch sehr viel Zeit. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Wo wir denken, wir haben noch massenhaft Zeit. Gottes Uhr ist vielleicht noch lange nicht abgelaufen, da kann sie schon abgelaufen sein. Es ist schon so, dass Gott einen Menschen in seinem Leben mehrmals ruft. Aber Gott ruft nur einige Male im Leben eines jeden Menschen. Und weißt du denn, ob Gott dich in deinem Leben nochmals ruft? Als ich die Geschichte wieder neu gelesen hatte von dem Mose, wie er dort diesen Ägypter totgeschlagen hatte, habe ich mir gedacht, was wäre denn mit uns, wenn Gott so mit uns umgehen würde, wie wir miteinander umgehen? Da ist ein Schneider, der kommt an das Himmelstor, klopft an, wird ihm geöffnet und man fragt ihn, was willst du hier? Er sagt, ich will in den Himmel rein. Du kannst aber jetzt nicht rein, sagt der Türsteher, denn der Herr ist gerade nicht da. Fängt der Schneider an zu betteln, oh bitte, bitte, der Weg war so weit, ich möchte gerne in den Himmel rein. Du kannst es nicht in den Himmel rein, der Herr ist nicht da. Er nimmt alle Künste, die er hat und bettelt und da sagt der Türsteher, okay, gib mir dein Ehrenwort, du musst hinter der Tür hier sitzen bleiben auf dieser Bank und wenn der Herr dann zurück ist, dann hole ich dich. Okay, mein Ehrenwort. Der Schneider darf also rein, setzt sich hinter die Tür auf die Bank und wartet. Er wartet eine Weile, er wartet zwei Weilen, er wartet drei Weilen und als es ihm zu lang wird, da begibt er sich auf seine Socken und geht durch den Himmel. Ja, ist natürlich interessant, was lasse ich mich denn ein, wenn ich jetzt hier im Himmel bin? Und da schaut er sich den Himmel an und da kommt von einem Raum in den anderen und ein Raum ist schöner als der andere. Und plötzlich kommt er in einen riesengroßen Saal, da sind lauter goldene Stühle und in der Mitte ist ein großer goldener Thron. Und ihn zieht es wie so ein Magnet an diesen goldenen Thron. Und er muss sich draufsetzen und stellt seine Füße auf die Fußbank. Und sobald er auf diesem Thron saß, da sah er alles, was sich unten auf der Erde so bewegte und was davon statten ging. Er hatte den großen Überblick. Und dann plötzlich, da schaute er an sein Dorf, wo er gelebt hatte, die vielen Jahre seines Lebens. Und da sah er, wie zwei Frauen am Fluss ihre Wäsche wuschen. Und da merkte er, wie die eine Frau von der anderen Frau Wäsche wegnahm, ohne dass sie es merkte, die klaute. Und als Schneider wusste er, was das wert war, diesen Stoff. Und er kannte diese Frau, die war arm. Und da kriegt er so mit der Wut zu tun, dass er die Fußbank nahm und wirft sie nach der Frau. Als er merkt, er kann die Fußbank nicht wieder zurückholen, da geht er wieder hinter die Tür und wartet. Und dann kam der Herr zurück. Und da wird ihm festgestellt, dass die Fußbank weg ist. Und da wird der Schneider zitiert. Es muss herkommen und muss erzählen, was hat sich zugetragen. Und da erzählt er alles, was er mit der Fußbank gemacht hat. Und da sagt der Herr zu dem Schneider, weißt du, wenn ich es so machen würde wie du, da hätten wir hier schon längst keine Fußbänke, keine Stühle, keine Tische mehr. Selbst die Ofengabel hätte ich nach euch geworfen. Aber liebe Freunde, Gott schlägt glücklicherweise zu unserem Glück nicht auf uns ein, wie der Mose auf den Ägypter eingeschlagen hat, weil es schnell gehen musste, die Errettung. Sondern Gott ließ damals vor 2000 Jahren seinen Sohn für uns ans Kreuz schlagen. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, damit wir in Freiheit leben können, damit unsere Schuld und unsere Sünde vergeben wird. Vielleicht hat Gott heute zu dir gesprochen oder in den letzten Tagen oder durch Gespräche oder durch die Bibelarbeit, die stille Zeit heute früh. Vielleicht hast du das gemerkt, dass du angesprochen bist. Dass Gott zu dir sagt, heute ist der Tag deiner Bekehrung, heute ist der Tag, dass du endlich mal umkehrst von deinem falschen Weg, dass du endlich mit mir klar Schiff machst, dass du mir nachfolgst, jetzt oder nie. Und vielleicht sitzt du jetzt in der Reihe hier und weißt das auch ganz genau, dass das dein Tag ist. Ich weiß nicht, wie viel heute diese Entscheidung, bis heute diese Entscheidung vor sich weggeschoben haben. Ich weiß auch nicht, wie viele mit sich ringen. Aber du weißt es doch in deinem Herzen selber ganz genau. Es ist unmöglich, dass Gott uns ständig jeden Tag die Chance gibt, weil wir nicht wissen, ob die Chance morgen noch da ist. Ich kann es niemandem versprechen, ich kann es auch mir selber nicht versprechen, ob morgen wir noch die Chance haben, Menschen zu Jesus einzuladen. Es ist aber möglich, und das ist heute so, dass wir heute Menschen einladen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt die Bibel. Jetzt ist es für dich nicht zu spät. Jetzt lade ich dich ein und ich will wieder sagen, wie das geht. Wenn man ein Leben mit Jesus beginnt, dann macht man das mit einem Gespräch, wie bei anderen Menschen, wenn man mit denen in Kontakt kommen will. Du kannst zu Jesus reden, du kannst beten, sagen wir Christen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du dann, wenn der Ronny ein Lied singt, dass du dann hier nach vorn kommst, dass du hier dich vorne hinstellst, ich warte hier vorne auf dich, dann kann ich mit dir beten. Ich würde dir ein Gebet vorsprechen, was du Satz für Satz nachbeten kannst. Ich würde das jetzt schon mal vorlesen, dass du auch weißt, auf was du dich einlässt. Das Gebet, das geht dann so, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wie gesagt, du kannst da hier vorkommen. Du kannst auch zu deinem Jugendleiter gehen, der hier vielleicht im Camp mit ist, oder zu einem der Mitarbeiter, die so ein Seelsorgezeichen dran haben mit einem S. Du kannst uns ansprechen, auch nach diesem Abend. Wir sind bereit, mit dir zu reden, mit dir zu beten. Deshalb sind wir überhaupt hier.
um dir diese Einladung zu überbringen und zu sagen, komm, folge Jesus. Es ist Zeit, lasst uns gehen.